Und ich wollte euch erst mal fragen, wer hat denn den Predigttext bereits gelesen? Ich würde euch am liebsten jetzt weiter fragen, was erwartet ihr von dieser Predigt? Jesus zu sehen war deine erste Stimme. Ja. Der Kommentar ist gerade gestrichen. Zuerst ging es mir auch so, dass ich bei diesem Text aus Hebräer 6 mich gefragt habe, Mensch, was wirst du an diesem Morgen dazu sagen sollen? Wir haben so ein Ablaufblatt für die Mitarbeiter, wie der Gottesdienst ist. Und beim Thema dieses Gottesdienstes steht hier ein Fragezeichen. Das Fragezeichen stammt nicht von mir, das hat der Rainer, glaube ich, dahin gemacht. Ich lese uns mal die ersten Verse, dann wisst ihr, von was ich gerade rede. Ihr könnt gerne sitzen bleiben. Hebräer 6 ab Vers 4. Denn eines steht fest, wenn einem Menschen einmal die Augen für die Wahrheit geöffnet wurden und er die Gnade kennengelernt hat, die Gott schenkt, wenn er Anteil am Heiligen Geist erhalten und Gottes wunderbares Wort und die Kräfte der kommenden Welt kennengelernt hat und sich dann bewusst von Gott abwendet, ist es unmöglich, ihm erneut zur Umkehr zu verhelfen. Mit seinem Verhalten kreuzigt er ja zu seinem eigenen Verderben den Sohn Gottes noch einmal und setzt ihn von Neuem der öffentlichen Schande aus. Wie ist es, um einen Vergleich zu gebrauchen, bei einem Acker, der durch häufigen Regen gut bewässert ist? Wenn er Pflanzen wachsen lässt, die denen, die ihn bebauen, von Nutzen sind, steht er unter dem Segen Gottes. Wenn er aber nichts als Dornen und Disteln hervorbringt, ist er unbrauchbar. Er zieht den Fluch Gottes auf sich und wird schließlich abgebrannt. Trotz dieser ernsten Worte sind wir überzeugt, liebe Freunde, dass auf euch der bessere Teil dieses Vergleichs zutrifft und dass eure Rettung nicht in Frage gestellt ist. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns diesen Text ganz lebendig machst und wir mehr von dir erkennen. Segne du uns, Herr. Amen. Es ist ein Text, mit dem ich mich schon lange beschäftige, weil ich auch über diesen Text immer wieder Unterricht halte für meine Studenten. Und mir war aufgefallen, dass ich diesen Text bisher sehr reduziert betrachtet habe. Ich habe meistens mit Vers 6 in meinen Gedanken Schluss gemacht. Geht es euch manchmal auch so, dass man eher das schwer zu Verstehende und auch das schwer zu Ertragende sieht? Und das, was dann eigentlich noch kommt, das ist irgendwo zwar schon gelesen, aber doch wieder nicht mehr so intus. Bevor ich damit beginne, möchte ich nochmal lesen diesen Vers 9. Trotz dieser ernsten Worte sind wir überzeugt, dass auf euch der bessere Teil dieses Vergleichs zutrifft, nämlich dass Frucht gebracht wird und dass eure Rettung nicht in Frage gestellt ist. Punkt, Ausrufezeichen. Wenn man das verstanden hat, dass der Hebräerbriefschreiber hier nicht diesen Hörern, diesen Briefempfängern zum Gericht schreibt, sondern zur Warnung, weil für sie etwas ganz anderes möglich ist, dann wird man mit diesem schwierigen Text, ja, jetzt sagen wir mal so, viel, viel Freude haben. Und in diese Freude möchte ich euch heute Morgen hineinnehmen. Aber um zur Freude durchzubrechen, möchte ich beginnen mit dem Ernst der Lage. Der Ernst der Lage. Lest uns nochmal die Verse 4 und 5. Da geht es um Menschen, denen wurden einmal die Augen geöffnet für die Wahrheit. Die haben also wirklich viel von der Wahrheit Jesu erkannt. Nicht nur so ein bisschen was. Diese Menschen haben die Gnade Gottes kennengelernt. Die haben kennengelernt, dass Jesus, wir gehen ja auf Ostern zu, für Menschen, für Sünder gestorben ist, dass es Vergebung gibt und dass es Erlösung gibt. Gnade, Gott wird Mensch und rettet uns. Es handelt sich um Menschen, die Anteil am Heiligen Geist erhalten haben. Die waren vielleicht sogar erfüllt mit dem Heiligen Geist. Die haben Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht. So wie es hier weitergeht, sie haben die Kräfte der kommenden Welt kennengelernt. Die haben nicht nur Worte gehört, die haben auch die Kraft Gottes erfahren, auf unterschiedlichste Art und Weise. Und sie haben Gottes wunderbares Wort kennengelernt. Die kannten sich in der Bibel aus. Die kannten vielleicht wesentlich mehr, als du und ich von der Bibel kannten. Sie hatten offenbar viel von Jesus gehört. Sie hatten viel mit ihm erlebt und sogar viel in seinem Namen getan. Ich betone das viel. Da scheint nicht jemand gemeint zu sein, der einfach mal eine kurze Berührung mit dem Glauben hatte, sondern der wirklich Jesus erlebt hat. Aber da ist offenbar was schiefgelaufen. Diese Menschen erinnern mich ganz, ganz stark an das, was Jesus sagt in Matthäus Kapitel 7, in den Versen 21 bis 23. Es gibt einige harte Worte Jesu. Er ist sehr deutlich oft, unser Herr, aber hier ist eines der härtesten Worte, Matthäus 7. Da spricht Jesus: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Die haben Jesus angebetet, gelobt. Sie haben prophetisch geredet, im Namen Gottes in die Situation hineingesprochen. Sie haben Dämonen ausgetrieben. Und da steht nicht, sie hätten die Dämonen ausgetrieben in der Kraft des Widersachers. Nein, in der Kraft Gottes Dämonen aus einem Menschen austreiben. Sie haben Wunder getan. In deren Leben war offenbar einiges los. Die waren nicht nur so mal eben dabei. Und doch sagt Jesus, ich habe euch nie gekannt. Ich habe nie wirklich mit euch Gemeinschaft gehabt. Und woran sieht man das? Ihr habt nicht das getan, was Gott möchte. Ihr habt zwar groß ausgesehen, nur da war so vieles nicht in Ordnung. Menschen, die so viel von Jesus gehört haben und haben ihn doch offenbar nur vom Hörensagen kennengelernt. Viele von euch kennen die Frau, mit der Jesus damals, ich bin in Johannes 4, am Jakobsbrunnen geredet hat. Und die Frau kommt ganz begeistert zu ihren Mitbewohnern in dem Dorf, dort in Samaria, zurück und erzählt von Jesus, ganz begeistert. Und nimmt die Leute hier mit hin zu Jesus. Und dann sagen diese Leute, die jetzt Jesus selber erlebt haben, wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, erklärten sie der Frau. Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Das ist der Unterschied, ob du Jesus nur vom Hörensagen kennst, von ihm gehört hast, ob du nur gesehen hast, was andere mit ihm erlebt haben, oder ob du ihm wirklich ganz persönlich begegnet bist. Ob du selber von ihm ergriffen bist und das ergreifen willst, was er für dich bereithält. Diese Frau war ergriffen. Und wie ergriffen? Der ist das Herz richtig übergelaufen. Wenn es dabei stehen bleibt, ist es für die Frau schade. Sie möchte es auch den anderen bringen. Für dich eine Katastrophe. So viel von Jesus gehört und ihn doch nur vom Hörensagen kennengelernt. So viel von Jesus bekommen und doch nicht dankbar. So viel von Jesus bekommen und doch nicht dankbar. So viel Segen, hier war die Rede auch so erlebt, wie Jesus einen Menschen gebraucht, bis hin zu Übernatürlichem. So viel Segen, aber nicht dankbar. Da waren 10, die geheilt wurden. Wie viele kommen zurück und danken Jesus? Ein einziger. Und Jesus muss fragen, Lukas 17, wo sind denn die anderen? Habe ich nicht 10 überreich beschenkt? So viel von Jesus bekommen und doch nicht dankbar. So oft vor der Entscheidung gestanden, ganze Sache mit Jesus zu machen und doch nie wirklich ernst mit ihm gemacht. So viele Chancen gehabt und doch nie wirklich ganze Sache mit Jesus. Das ist manchmal bei Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen, dass sie es immer wieder hinauszögern. Aber irgendwo kenne ich das auch in meinem Leben. So diese wirklich ganze Konsequenz, um die muss ich immer wieder ringen. Um die muss ich wieder ringen, damit es nicht dazu kommt, wie unser Text weitergeht. Es waren also Menschen, die haben so viel mit Jesus erlebt. Die kennen ihn, Vers 6, und dann wenden sie sich bewusst von Gott ab. Hier steht, für solche Menschen ist es unmöglich, dass man ihnen erneut zur Umkehr hilft. Sie können nicht nochmal zu Gott umkehren. Ich glaube, dass diese Übersetzung wichtig ist. Da ist jemand, der sich bewusst von Gott abwendet. Der geht nicht mal eben in die Irre. Der hat nicht einfach einen schwachen Moment und dann kommt er zu Fall. Sondern der hat wirklich viel von Jesus erlebt, beste Voraussetzungen. Und dann sagt er, bewusst oder unbewusst, nein. Zum Beispiel, indem er nicht länger mit Jesus lebt. Indem er gleichgültig wird. Früher ist mir mal der Ausdruck begegnet, Urlaub von Gott. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt, den Ausdruck. Urlaub von Gott nehmen, so eine Auszeit. Ich habe mir für diesen Sommer vorgenommen, eine Auszeit zu nehmen. Erschreckt nicht, es soll gerade keine Auszeit, kein Urlaub von Gott sein, sondern mal Auszeit von den vielen Diensten und Belastungen. Ja, und das wird hoffentlich heilsam für mich sein. Genau das Gegenteil tritt ein, wenn du Urlaub von Gott nimmst. Die Gefahr ist, dass du aus diesem Urlaub nicht mehr zurückkommst. sei es, dass man nicht mehr mit Jesus lebt, sei es, dass man sich gar nicht mehr von Nichtchristen positiv unterscheidet. Man ist so wie die anderen auch. Was hat es eigentlich genutzt, dass Jesus für mich gestorben ist? Es ist das Leben nicht anders, mein Verhalten. Es ist keine richtige Freude da. Es drängt mich nicht, diesem Jesus Tag für Tag wieder zu begegnen. Es ist alles irgendwo so mühsam geworden. Sei es, dass ich einfach von der Sünde auch ganz, ganz niedergedrückt bin und aufgegeben habe. Sich bewusst von Gott abwenden ist meines Erachtens oft weniger die bewusste Entscheidung, ich gehe jetzt weg, sondern dass der Widersacher, der Feind, gewinnt und uns irgendwie wieder auf seine Seite zieht. Und man kommt nicht mehr dabei raus. Sich bewusst von Gott abwenden. Andere Bibelübersetzungen schreiben, von Gott abfallen. Und dann beginnt die große Diskussion, kann ein Christ wieder von Gott abfallen oder nicht von Gott abfallen? Zuerst mal, dieses Wort hier, was da steht, ist ungewöhnlich. Außergewöhnliches Wort, das kommt tatsächlich ein einziges Mal im Neuen Testament vor, dass du dich von Gott abwendest. Das ist nicht ein Wort, was sonst vorkommt, wenn jemand von Gott weggeht, sondern wirklich ein außergewöhnliches Wort. Es wird im Alten Testament im Griechischen auch benutzt. Selten, aber immerhin, es kommt dort vor. Und es scheint mir darum zu gehen, ich werde Gott untreu. Ich werde Gott untreu. Ich möchte es mal mit einer Ehe vergleichen. Das ist so ein bisschen wie, wenn der Ehebruch dann richtig eingetreten ist. Der Ehebruch beginnt nicht damit, dass es mich an diesem Tag zu irgendeinem anderen Partner plötzlich hinzieht. Sondern der Ehebruch beginnt doch viel, viel früher. Da ist manches in der Ehe, was entweder nicht glücklich läuft oder was fehlt und so weiter und so fort. Die Untreue wird vorbereitet und vorbereitet und vorbereitet. Und dann kommt es zur Katastrophe. Ich glaube, dass es genauso ist mit diesem Weggehen von Jesus. Das ist nicht, dass das plötzlich geschieht, sondern da warst du in der Beziehung zu Gott schon vorher immer wieder in der Gefahr, nicht ernst zu machen, immer wieder in der Gefahr, untreu zu werden. Und dann kommt es dazu. Untreu werden, man könnte auch sagen, in der Sünde bleiben. Auch das kommt im Alten Testament vor. Es geht nicht um etwas Punktuelles, es geht um eine Lebensausrichtung. Wir sind hier tatsächlich am Höhepunkt all dieser Warnungen, die uns bisher begegnet sind in diesem Brief. Da hieß es im zweiten Kapitel, wie sollten wir der Strafe entgehen, wenn wir Gottes einzigartige Heilsbotschaft gering achten. Kapitel 3. Wer erregte 40 Jahre lang Gottes Widerwillen? Waren es nicht die, die gegen ihn sündigten und deren Leben deshalb in der Wüste endete? Und wen meinte Gott, als er schwor, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben? Er sprach von denen, die sich weigerten, auf ihn zu hören. Anfang von Kapitel 4. Wie schrecklich wäre es, wenn einer von euch am Ende ebenfalls das Urteil hören müsste, er habe das Ziel nicht erreicht. Eine Warnung in diesem Brief nach dem anderen. Und jetzt sind wir an dem obersten Warnung angekommen. Und da kommt es dann auch ganz dicke, wenn sich jemand so bewusst längerer Zeitraum von Gott abwendet, dann ist es nicht mehr möglich, dass er umkehrt. Kann es denn das geben, dass im Leben ein Moment kommt, wo du nicht mehr zu Gott umkehren kannst? Wo du nicht mehr deine Sünden Jesus bekennen kannst, um Vergebung bitten kannst und dein Leben ändern kannst. Für Martin Luther war diese Frage ein ganz, ganz großes Problem. Kann der Zeitpunkt kommen, wo Gott dich nicht mehr will? Euch ist vielleicht schon aufgefallen, hier in der Lutherbibel befindet sich der Hebräerbrief weiter hinten als in anderen Bibeln. Warum? Weil für Martin Luther dieser Gedanke so unerträglich war, hier in unserem 6. Kapitel, dass ein Zeitpunkt kommen kann, wo du nicht mehr umkehren kannst, dass er diesen Brief nach hinten geschoben hat. Aber ich glaube nicht, dass es hier darum geht, dass Gott keine Umkehr mehr zulässt. Wir Menschen setzen uns allzu schnell an die Stelle Gottes und wollen einschätzen, ob ein Mensch noch umkehren kann oder nicht. Vorsicht! Wir können nicht einschätzen, ob Gott jemand verstößt oder nicht verstößt, ob Gott jemand ins Gericht gibt oder nicht ins Gericht gibt. Das entscheidet Gott. Ich glaube, dass es hier um was anderes geht. Die Erfahrung zeigt, wenn du immer wieder dieses Angebot Gottes ausgeschlagen hast, dann kommt irgendwann in deinem Leben der Punkt, wo du nicht mehr zu Gott zurück willst. Dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo du nicht mehr umkehren wirst. Das ist von meiner Erfahrung her bei Menschen so, wenn sie immer wieder von Jesus gehört haben, sie waren in einer Gemeinde, sie waren bei Evangelisation und so weiter und sie schieben die Entscheidung für Jesus immer wieder auf. Hat doch später noch Zeit, dass ich Jesus wirklich mein Leben geht. Hat später noch Zeit?
Nein.
Nein. Das sind auch nicht nur die, die noch nicht den ersten Schritt zu Jesus gemacht haben. Ich glaube, dass das für uns alle auch gilt. Es ist dran, heute ernst zu machen mit Jesus. Heute. Das ist ganz besonders auch bei bleibender Sünde in deinem und meinem Leben. Vielleicht hast du auch einen Punkt, mit dem du kämpfst. Ein Punkt, wo du immer wieder zurückgezogen wirst in das, was du nicht willst. So wie Paulus in Römer 7 schreibt, das Gute will ich, aber es gelingt nicht. Vielleicht hast du so einen Punkt. Und dann gelingt das nicht über längere Zeit, über Jahre, dass diese Sünde aus dem Leben weggeht. Verliert man dann nicht manchmal die Selbstachtung? Verliert man nicht die Hoffnung? Es scheint sogar Jesus nicht damit fertig zu werden. Ich glaube, dass wir hier wirklich in der Gefahr sind, wenn wir nicht ernst machen mit Jesus. Unser Text geht weiter. Ich lese Vers 6 nochmal ganz. Sie wenden sich bewusst von Gott ab und dann ist es unmöglich, solche Menschen erneut zur Umkehr zu verhelfen. Mit seinem Verhalten kreuzigt er ja zu seinem eigenen Verderben den Sohn Gottes noch einmal und setzt ihn von neuem der öffentlichen Schande aus. Mit seinem Verhalten kreuzigt er ja den Sohn Gottes noch einmal und setzt ihn von neuem der öffentlichen Schande aus. Mit seinem Verhalten, er lebt ohne Jesus, er tut so, als hätte das Opfer Jesu gar keine Kraft, als könne das Opfer Jesu gar nicht Leben verändern. Für wen ist es Schande? Für Jesus. Dann, wenn ich mich seiner Korrektur und seiner Lebensänderung entziehe, dann ist es nicht eine Schande für mich, sondern wenn dieses große Opfer Jesu wirkungslos ist, dann ist es nochmal Schande für ihn. Um da rauszukommen, müsste er Jesus nochmal gekreuzigt werden. Nochmal der Schande ausgesetzt werden. Doppelte Schande. Das ist eine ganz berechtigte Frage, ja. Deshalb diese ernsten Worte. Danke für diese Frage. Passiert das nicht? Ja. Ich glaube nicht, dass der Schreiber dieses Briefes von Theorie redet. Und ich glaube, dass er gerade zu denen redet, die schon Jahre und Jahrzehnte dabei sind. Und wisst ihr was? Ich bin so froh, dass der Text hier nicht zu Ende ist. Wenn ich euch jetzt entlassen würde, wäre nicht der fröhlichste Sonntag. Wer wird hier angesprochen? Ich lese nochmal Vers 9. Trotz dieser ernsten Worte sind wir überzeugt, dass auf euch der bessere Teil dieses Vergleichs zutrifft und dass eure Rettung nicht in Frage gestellt ist. Der bessere Teil des Vergleichs, Vers 7 und 8. Wie ist es, um einen Vergleich zu gebrauchen, bei einem Acker, der durch häufigen Regen gut bewässert ist? Wenn er Pflanzen wachsen lässt, die denen, die ihn bebauen, von Nutzen sind, steht er unter dem Segen Gottes. Wenn er aber nichts als Dornen und Disteln hervorbringt, ist er unbrauchbar. Er zieht den Fluch Gottes auf sich und wird schließlich abgebrannt. Der schlechtere Teil des Vergleichs, unfruchtbar, zu nichts nütze. Hier steht, der bessere Teil des Vergleichs gilt für euch. Frucht entsteht. Bei allen ernsten Worten, er hatte ja so die letzte Predigt zu diesem Hebräerbrief, sie doch ziemlich rügen müssen. Ihr vertragt nur Milch, keine feste Nahrung. Ihr seid schwerhörig geworden. Bei all diesen ernsten Worten heißt es jetzt, ja, aber Moment. Bei euch habe ich große Hoffnung. Große Hoffnung. Eure Rettung ist nicht in Frage gestellt. Ich glaube, dass es wirklich immer wieder so Zeiten gibt, da bist du nicht so brennend für Jesus. Ja. Aber deshalb musst du noch nicht alles in Frage stellen. Du musst dann ganz, ganz dringend zu einem Doppelten zurück. Das eine ist unbedingt, und damit fängt alles an, ein Zurück zu Jesus. Zurück zu Jesus. Das ist, meine ich, das Thema des Hebräerbriefs bei allen Mahnungen, bei allen Warnungen, fast Drohungen. Geh zurück zu Jesus. Schau dir Jesus an. Kapitel 3, Hebräer 3, den Anfang. Richtet eure ganze Aufmerksamkeit auf Jesus. Auch ihr gehört ja zu denen, die geheiligt und zur Teilhabe an der himmlischen Welt berufen sind. Seht auf ihn. Haltet euch vor Augen, wie treu er dem dient, der ihn eingesetzt hat. Das eine ist ein Zurück zu Jesus. Und deshalb gibt der Hebräerbrief die ganze Zeit keine Milch zu essen. Oder habt ihr das als Babykost bisher empfunden, was wir die letzten Wochen miteinander gemacht haben? Nein, er gibt ihnen die ganze Zeit, ja, manchmal sehr feste Nahrung, sehr gehaltvolle Nahrung. Und wir ringen um diese Texte und es geht immer wieder um das gleiche Thema. Wer ist eigentlich Jesus? Wer ist eigentlich Jesus? Der zweite Punkt, wohin sie zurück sollen, das ist, schaut doch euer Leben an, was da ist. Freut euch an den Früchten und an Gottes Segen. Nochmal Vers 7. Wie ist es bei einem Acker, der durch häufigen Regen gut bewässert ist, wenn er Pflanzen wachsen lässt, die denen, die ihn bebauen, von Nutzen sind, steht er unter dem Segen Gottes. Wenn dieser Acker Frucht trägt, Segen. Wenn unser Leben Frucht trägt, Segen. Segen Gottes. Das hat Gott gewirkt. So wie Paulus schreibt in Galater 5, die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Das macht Gott aus Menschen. Und es ist nicht falsch, gerade dann, wenn ich zweifle, darauf zu schauen, was hat Gott eigentlich schon in meinem Leben verändert? Was hat er bewirkt? Geht es euch auch so, dass mir geht es manchmal irgendwie aus dem Blickfeld? Wir sind doch nicht alle nur stehen geblieben, oder? Schau auf das, was Jesus schon aus deinem Leben gemacht hat. Ein zweiter Punkt, Vers 10. Gott ist nicht ungerecht, er vergisst nicht, was ihr alles getan habt. Ihr habt bewiesen, wie groß eure Liebe zu ihm ist, indem ihr den anderen Gläubigen tatkräftig zur Seite gestanden habt, wie ihr es ja auch weiterhin tut. Darf man denn das sich bewusst machen? Das habe ich aus Liebe zu Jesus für andere getan. Ist das nicht Unbescheidenheit? Nein. Wenn es wirklich aus Liebe zu Jesus getan ist und wenn es wirklich Jesus durch dich getan hat, dann ist es keine falsche Bescheidenheit, denn dann hat es tatsächlich Gott getan. Das heißt in Matthäus 5, Vers 16, die Menschen sollen unsere guten Werke sehen und Gott dafür preisen. Das darf durchaus zu sehen sein. Das darf man sich bewusst machen. Die Liebe, die Gott mir entgegenbringt, die wirkt sich ganz konkret aus. Schaut auf das, was Gott schon durch euch getan hat. Und hier steht aber auch, was Gott durch euch tut. Vers 12. Werdet nicht gleichgültig, sondern nehmt euch die zum Vorbild, die unbeirrt und voll Vertrauen auf das ihnen zugesagte Erben warten und die es daher auch in Empfang nehmen werden. Das ist das aufs Ziel schauen. Da wartet etwas auf mich. Wem ist von uns gerade bewusst, wie die Jahreslosung für dieses Jahr heißt? Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das steht eigentlich über diesem ganzen Jahr. Das steht hoffentlich auch über dem ganzen Leben. Es gibt da ein Ziel. Das hier ist noch nicht das Eigentliche. Das ist schön, hier zu leben, aber das ist noch nicht das Eigentliche, sondern ich möchte dieses Ziel erreichen. Und dieses Ziel wartet auf jeden hier. Zielgerichtet leben. Gott beim Wort nehmen. Ein Beispiel dafür ist Abraham, Vers 13. Gott gab ihm ein Versprechen und bekräftigte es mit einem Eid, den er bei sich selbst schwor, weil es keinen größeren gibt, bei dem er hätte schwören können. Ich schwöre bei mir selbst, sagte Gott, dass ich dich mit Segen überschütten und dir eine große Nachkommenschaft geben würde. Wie ist das, wenn Gott schwört, ich werde dich mit Segen überschütten? Und wie ist das, wenn wir in genau diesem Segen als Kinder Abrahams, wie das die Bibel steht, stehen in diesem Segen? Wenn Gott das nicht nur zusagt, sondern wenn es tatsächlich sogar schwört. Gott hat sich festgelegt. Er will uns überschütten mit Segen. Gerade hier in diesem Zusammenhang ist mir ganz neu wichtig geworden, nicht nur wie viel Gott zugesagt hat, sondern auch, wenn es um das Thema geht, vom Glauben, von Jesus weggehen oder nicht, wie viel er gerade dazu gesagt hat. Wir haben diese wunderbare Schriftlesung gehört, Römer 8, am liebsten würde ich sie nochmal lesen. Nichts kann uns trennen von der Liebe Christi. Nichts. Dann wird so viel aufgezählt. Ich bin froh, noch nicht mal ich selber. Noch nicht mal ich mit allem, was ich manchmal zu kaputt zu machen drohe, kann mich selbst trennen von der Liebe Christi. Das Pendant dazu ist Johannes 10 und das möchte ich tatsächlich lesen. Da sagt Jesus, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie, sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Ich bin so froh, dass Gott dafür bürgt und nicht Menschen, auch nicht ich selbst. Ich möchte schließen mit einem Punkt, den der Hebräerbriefschreiber nicht so ganz direkt ausdrückt, hier in Kapitel 6, aber der, glaube ich, wirklich Basis dieses ganzen Briefes ist. Das beste Zeichen, dass ein Mensch nicht von Gott weg ist, das ist, wenn es ihn immer wieder zu Gott hinzieht. Wenn es ihn immer wieder drängt und ihm einfach keine Ruhe lässt. Und wenn das Tief noch so tief ist und wenn du dich auch noch so mal verstrickt hast in Sünde, du kommst wieder zu Jesus zurück. Es geht wieder um Jesus. Wer ist Jesus? Was hat er Großes getan? Ich habe manchmal Sorge um Menschen, die sich ihres Heils so ganz sicher sind. Um Menschen, die das um ihr Heil fürchten, die es aber so richtig zu Jesus drängt. Um die mache ich mir wenig Sorgen. Denn die suchen ja, ihr Glück genau an der richtigen Stelle bei Jesus. Unser Hebräerbrief redet so viel von Jesus. Da war die Rede davon, Jesus ist der Schöpfer, alles durch ihn geschaffen. Jesus ist größer als die Engel. Jesus ist größer als Mose. Jesus ist Herr über alles. Jesus entmachtet den Teufel. Jesus macht uns frei von der Macht der Sünde und des Todes. Jesus unser Hohepriester. Jesus ist Gottes Sohn. Jesus ist Gott. Das ist das, was uns schon begegnet ist. Ich freue mich auf die nächsten Kapitel, um mehr zu erfahren über Jesus. Richtet daher eure ganze Aufmerksamkeit auf Jesus, liebe Geschwister. Auch ihr gehört ja zu denen, die geheiligt und zur Teilhabe an der himmlischen Welt berufen sind. Seht auf ihn, den wahren Apostel und Hohepriester, zu dem wir uns alle bekennen. Und haltet euch vor Augen, wie treu er dem dient, der ihn eingesetzt hat. Amen. Ich möchte gerne heute mit euch zusammen beten. Wem es möglich ist, steht bitte auf, dass wir mit Jesus reden können. Ich mache den Abschluss.